Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 6. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Das sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Guter Gott, öffne unsere Ohren für dein lebensnotwendiges Wort. Mehr noch, öffne unser Herzen und unsere Seelen, dass dein Wort in uns eindringen kann und bei uns Wurzeln schlagen kann, sodass wir nicht nur Hörer und Hörerinnen deines Wortes sind und bleiben, sondern glaubende Menschen werden. So segne unser Hören und Reden durch deinen lebenschaffenden Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Johannes, der Evangelist, berichtet, wie die Speisung der Tausende vorbereitet wird. Und er schlägt nicht die Skepsis der beiden Jünger, die nur das Sichtbare wahrnehmen und auf das Sichtbare sehen. Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll. Und dann: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Und dann geschieht das eigentliche Wunder, das freilich nicht im Detail beschrieben wird. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, ebenso die Fische. Mehr wird da nicht gesagt. Jesus teilt aus, die Menge empfängt die Gaben aus seiner Hand und alle werden satt. Ja, und es bleibt noch eine Menge übrig. Das wäre doch was, wenn man so die Probleme der Hungersnöte in unserer Welt lösen könnte. Der Glaube an Jesus sorgt dafür, dass Menschen, die hungrig sind, zu essen bekommen. Das ist das Wunder. Ach, was wäre das so schön. Aber das ist ja nicht die Realität. Das ist ja nicht das, was wir erleben. Wir erleben, dass es Hungernde gibt und dass die an Hunger sterben in Afrika und auch in anderen Teilen der Welt. Was sollen wir also zu dieser Geschichte da sagen? Sollen wir dieses Wunder psychologisch ausleuchten und verstehen? Jesus, das war eben ein Animateur, ein Anstifter, der die Menschen daran erinnert hat, dass sie ja Lunchpackgeke in ihren Taschen hatten. Und die holen sie jetzt heraus, weil Jesus sie dazu anstiftet. Und dann teilen sie miteinander das, was sie mitgebracht haben. Und siehe da, am Ende bleibt noch eine ganze Menge übrig. Teilen dessen, was man hat, das ist das große Wunder. Liebe Schwestern und Brüder, das wäre ja schon was, ne? Wenn es dazu käme, dass wir bereit wären, wirklich zu teilen. Das wäre ja schon was. Und deshalb freut es mich unglaublich, bei allem Elend, was wir da momentan im Norden unseres Landes, Rheinland-Pfalz, erleben und im Süden des Landes, Nordrhein-Westfalen, diese Katastrophe, diese Flut, die ganze Existenzen innerhalb von wenigen Minuten zerstört hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ja schlimmer wie im Krieg bald. Wenn man dieses Leid und dieses Elend da sieht, da freut es mich dennoch, dass dort etwas passiert, was phänomenal ist, nämlich, dass die Menschen dort wirklich bereit sind, sich beizustehen in der Not, dass sie teilen, dass sie wirklich helfen. Das hätte ich eigentlich in unserer Gesellschaft kaum mehr erwartet. In einer Gesellschaft, in der man immer mehr die Ellenbogen ausfährt und immer mehr sich zurückzieht auf das eigene, auf sich selbst und nicht mehr bereit ist, die Augen zu öffnen für die Not der Mitmenschen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Vielleicht ist das einzig Positive in all diesem Elend, was wir dort erleben, das Wunder des Teilens. Aber damit ist diese Geschichte, die wir da im Johannesevangelium lesen, natürlich noch nicht richtig verstanden, bei weitem noch nicht recht ausgelegt. Diese Geschichte entzieht sich unserer Ratio, unserem Verstand. Wir können sie nicht erklären. Wenn wir das versuchen, bleibt es bei Minus, bleibt es bei Feststellung, ein Wunder, und dann ist die Entscheidung ganz schnell da, die einen glaubens und die anderen glaubens eben nicht. Wahrscheinlich muss es bei dem bleiben, was Philipp Friedrich Hiller bereits im 18. Jahrhundert so beschrieben hat, als Erfahrung seines Glaubens. Was speist euch doch, ihr Armen? Das göttliche Erbarmen. Das segnet ganz verborgen, auch ohne euer Sorgen. Wie dieses mag geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Gottes Hände. Es ging durch Gottes Hände. Mein Großvater, der war Bäcker. Und ich war als kleiner Bub oft in der Backstube und habe ihm zugeschaut, wenn er da sein Brot gebacken hat. Das Tollste war dann immer, wenn er das frisch gebackene Brot aus dem Ofen holte, es mit Wasser bestrich. Und das war dann ein Geruch in dieser Backstube, den ich nie mehr vergessen habe. Frisch gebackenes Brot, was riecht es ganz toll. Und noch toller ist es, wenn man es anschneidet und Butter drauf schmiert und dieses frisch gebackene Brot ist ein Genuss, den man eigentlich mit kaum was anderem vergleichen kann. So habe ich das als Kind erlebt. Mein Großvater war ein gestandener Mann. Der hat auch noch im hohen Alter in der Backstube gestanden und hat geschafft. Ein fleißiger Mann. Und der hat immer wieder gesagt, weißt du, mein Bub, das Brot fällt nicht vom Himmel. Das müssen wir schon selbst machen. Das muss ich jeden Tag neu backen. Und weil das so ist, was brauche ich Religion? Ich muss schaffen, ich muss das Brot herstellen, nur dann gibt es was zu essen. Wenn ich mich auf Gott verlasse, fällt das Brot nicht vom Himmel. So hat dieser gestandene Großvater gesagt. Also wenig Glaube. Ich habe dann später, als ich im Studium war, ab und zu mit meinem Großvater diskutiert. Und an ein Gespräch, da erinnere ich mich noch, da habe ich ihm gesagt, Großvater, wie ist denn das eigentlich? Wo kommt denn das Mehl eigentlich her? Und was sind die Grundlage eigentlich für all das, was du machst? Und wie geht es eigentlich, dass du jeden Morgen aufstehen kannst und jetzt noch mit 78 kräftig bist, in die Backstube gehen kannst und das schaffen kannst? Wo kommt das eigentlich her? Und da hat mein Großvater das erste Mal angefangen, in die Tiefe zu denken, über die Basis unseres Lebens. Vielleicht hat er kapiert, was ich sagen wollte. Letztendlich ist alles, auch das, von dem wir glauben, dass es nur unserer eigenen Tüchtigkeit zu verdanken sei, Geschenk. Weil die Grundstruktur unseres Lebens eine Geschenkstruktur ist. Keiner von uns sich verdankt sein Leben sich selbst. Und keiner von uns kann letztlich sich dieses Leben erhalten. Er ist angewiesen auf Kräfte, die über ihm sind. Da kann man sagen, das ist das Schicksal, so sagen es viele in unserer Zeit, Schicksal oder Zufall. Für mich ist es eine unbefriedigende Antwort. Ich sage, das ist das Werk des Schöpfers, das ist Gottes Werk. Und ich will, dass mein Leben nicht ein sinnloses Dasein ist, sondern dass vor meiner Existenz ein Plus steht und kein Minus. Und deshalb nehme ich ernst und deshalb für mich wichtig, was Jesus Christus gesagt hat: Ich bin das Brot, und wer von diesem Brot isst, der wird niemals mehr Lebenshunger haben. Es ist der Glaube an den Jesus, der meiner Seele Nahrung geben kann. Denn der Mensch braucht eben nicht nur Nahrung für den Körper, das auch, das ist die Grundlage unserer Existenz, aber er braucht, und das ist die entscheidende Sache, er braucht viel mehr. Das ist es, was wir Materialismus immer wieder vergessen. Wir glauben, wenn das Vordergründige erfüllt sei, dann wäre das Leben schon garantiert und in Ordnung. Aber selbst der reichste Mann muss nicht unbedingt zufrieden sein mit seinem Reichtum, wenn er nicht weiß, was der Sinn seines Lebens ist. Wenn er nicht das Gefühl hat, dass er geborgen ist in dieser Welt, wenn er ständig Angst haben muss vor der Zukunft, vor dem Sterben, vor dem Tod. Die entscheidende Frage lautet: Was gibt meinem Leben Sinn? Und wer gibt mir Geborgenheit? Ist da einer mir zur Seite, der mir die Hand reicht und sagt: In Gemeinschaft mit dir darfst du leben und ich bin bei dir alle Tage, ja über den Tod hinaus bin ich bei dir? Am Ende sieht man, es ging durch Gottes Hände. Das ist ein Satz, den wir niemals vergessen sollten. Und ich denke, das ist der Grundsatz eines gläubigen Menschen. Die Erkenntnis: Ich verdanke mein Leben nicht mir selbst, sondern es ist die Hand Gottes, die ich in meinem Leben spüre. Was braucht der Mensch denn eigentlich, um befriedigend leben zu können? Essen und Trinken, Kleider und Schuh, Haus und Hof, das ganz gewiss. Auch Lohn und Freizeit, ausreichende Bildung, das alles auch. Aber zu einem erfüllten Leben gehört eben auch mehr: die Klarheit über den Sinn meines Daseins. Wer sich eine materielle Basis geschaffen hat, für den sind die wesentlichen Fragen noch lange nicht beantwortet. Und deshalb sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und das hat er damals so auch die Menschen erfahren lassen. Die Menschen, die damals zu Jesus kamen, die haben sich in seiner Gemeinschaft angenommen gefühlt. Die haben gespürt: Da ist einer, der für mich ist, der mich ganz und gar sieht, so wie ich bin, und der bei mir ist. Nicht nur oberflächlich, sondern der meine Seele anrühren kann und in dessen Gemeinschaft ich mich geborgen weiß. Brot des Lebens. Das ist das Wort Jesu. Das gute Wort, das uns aufbaut, das Mut macht, um unser Leben zu führen. Dann ist es die Gemeinschaft, jetzt geistig, nicht sichtbar, doch geistig, auch hier in diesem Gottesdienst, die Gemeinschaft, die er uns anbietet. Du bist nicht allein, sondern ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite. Es ist so dann die Tatsache, dass er den Zugang zu Gott für uns aufgeschlossen hat, dass uns nichts mehr von Gott trennen kann. Sein Tod am Kreuz steht dafür. Und es geht noch weiter. Es ist die Auferstehung, die ein Vorschein ist für unsere Existenz jenseits des irdischen Lebens. Es ist letztendlich die Tischgemeinschaft, die uns anbietet im Reich Gottes, wo alle unsere Not überwunden sein wird. Und deshalb hat man früh schon auch diese Geschichte aus dem Johannesevangelium im Hinblick auf die Zukunft des Christseins gelesen. Man hat gesagt, da ist schon die Tischgemeinschaft mit Jesus jenseits im Reich Gottes abgebildet. Da ist schon deutlich, was am Ende sein wird, dass keiner hungrig sein wird, dass alle Menschen das bekommen, was sie zum Leben brauchen, im Jenseits, am Ende der Zeit. Und auch das hat man gemacht. Man hat diese Geschichte recht früh schon in Verbindung gesehen zum Abendmahl. Und tatsächlich gibt es Hinweise, die auf das Abendmahl verweisen. Da ist es beispielsweise in unserer Geschichte, dass das Ganze geschah in der Umgegend von Passa. Und genau da hat ja Jesus dann das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. So dann wird erzählt, dass die ganze Initiative hier von Jesus ausging. Er ist der Handelnde, er ist der, der den Menschen das Brot gibt, das sie brauchen. Und vor allem dann dieser Satz, den wir ja aus der Abendmahlsliturgie kennen. Jesus nahm das Brot, dankte, brach's, gab es ihnen. Ein ganz deutlicher Hinweis auf das Abendmahl. Und das Abendmahl verstehen wir als Gemeinschaft mit dem unsichtbaren Jesus. Immer dann, wenn wir daran teilnehmen, ist es nicht nur die vordergründige Gemeinschaft der Menschen, die wir da erleben, sondern es ist die geistliche Gemeinschaft, die uns mit Jesus schon verbindet, schon hier. Und diese Gemeinschaft hat einen Doppelzins. Sie ist materiell, deshalb bekommen wir Brot und Wein. Und sie ist ideell dadurch, dass dieses Brot einen Mehrwert hat und der Wein einen Mehrwert hat, nämlich ein Hinweis ist auf den Tod Jesu und auf die Vergebung, die uns zugesprochen wird. Dir sind deine Sünden vergeben. Nichts trennt dich mehr von Gott. Im Abendmahl nimmt uns der Auferstandene auf in seine Gemeinschaft und verweist uns an unsere Brüder und Schwestern, für die wir Verantwortung haben. Denn wir können ja in unserer Zeit viel mehr als nur 5000 Menschen speisen. Wir können, wenn wir wirklich bereit sind zu teilen, vielen Menschen auf dieser Welt helfen, das Nötigste zu haben, damit sie existieren können. Wir müssen dann allerdings bereit sein, unsere ganze Lebenspraxis zu verändern. Es sind in unseren Tagen gerade junge Menschen, die anfangen, den Materialismus in Frage zu stellen. Die Frage steht im Raum, können wir einfach so weitermachen wie in den letzten 70 Jahren? Mit diesem immer mehr und immer mehr. Kann das die Zukunft sein? Beuten wir damit nicht die Schöpfung Gottes aus, sodass ein Leben der Zukunft auf dieser Erde nicht mehr möglich sein wird? Umdenken ist gefragt. Bereitschaft, einfacher zu leben, sich zu bescheiden, zufrieden zu geben mit dem, was man hat und nicht immer mehr und immer mehr zu wollen. Das ist, denke ich, im Augenblick angesagt. Und dort, wo das geschieht, fängt das Teilen an. Und dort bekomme ich vielleicht auch ein Empfinden dafür, dass ich eine Verantwortung habe, Mitverantwortung habe für meine Mitgeschöpfe, für die Mitmenschen in meiner Nähe, aber genauso auch für die fernen Nächsten. Wer weiß, dass das Fundament seines Lebens die Barmherzigkeit Gottes ist. Wer auf diesem Fundament lebt, der ist in der Lage, die Freundlichkeit Gottes ins Herz zu nehmen und dann auch diese Freundlichkeit Gottes auswirken zu lassen durch sein Leben, durch sein Tun, in seiner Familie zuallererst, im Freundes- und Bekanntenkreis und auch überall dort, wo er lebt. Gott gebe uns das gelingt, dass wir in einer Zeit, in der so viel Negatives auf uns einströmt, in der wir jeden Tag neu Krisenberichte mitbekommen und so wenig Freundlichkeit und Schönheit zu erkennen ist, dass uns gerade in dieser Zeit gelingt, die Freundlichkeit Gottes, seine Liebe ausstrahlen zu lassen, hinein in unsere Gemeinde und Welt. Gott gebe es, dass uns das gelingt. Amen.